Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick, heute am 30. Mai. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über Konjunktur und Wachstum in Deutschland, Europa und den USA. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, lass uns mit den USA beginnen. Wir haben in den letzten 12 Monaten mehrfach über die weiterhin erstaunliche Dynamik der US-Wirtschaft gesprochen. Bitte fasse noch einmal zusammen. Warum sind die USA bisher nicht in eine Rezession abgerutscht, obwohl die US-Notenbank ihren Leitzins von März 2022 bis Juli 2023 um 5¼ Prozentpunkte angehoben hat, also von 0,25% auf 5,5%. Laut volkswirtschaftlicher Lehrbuchweisheit müsste die Konjunktur einbrechen, wenn eine Notenbank derart energisch auf die geldpolitische Bremse tritt. Warum ist das bisher in den USA nicht der Fall?
Klaus, erstens, die Leitzinsen hat die Notenbank zwar kräftig angehoben, aber das Leitzinsband 5,25 bis 5,5%, das ist ein gewisses Band in den USA, ist, wenn man es auf die Inflation bezieht, die liegt bei 3,5%, oder auf das Lohnwachstum bezieht, das liegt bei etwa 4%, dann ist das ja real gesehen gar nicht so hoch. Es ist hoch, aber nicht ein dramatisches Konjunkturhemmnis. Man kann sich zu diesen Zinsen durchaus finanzieren. Und zwar zweitens, ganz wichtig, die Fiskalpolitik macht das Gegenteil der Geldpolitik in den USA. Es gibt dort ja große Subventionen und Steueranreize für private Investitionen. Deshalb laufen die Investitionen in den USA ganz gut weiter, trotz der höheren Finanzierungskosten. Und zudem ist der Zuwachs der Staatsausgaben in den USA wirklich sehr hoch. Sogar bereinigt um die Inflationsrate nehmen die staatlichen Investitionen in den USA gegenüber Vorjahr um knapp 10% zu. Bei einer so expansiven Fiskalpolitik kann die Geldpolitik durchaus ein bisschen auf der Bremse stehen und trotzdem geht das Wachstum weiter.
Im ersten Quartal 2024 hat die amerikanische Konjunktur nun an Schwung verloren, oder täuscht dieser Eindruck?
Ja, die Konjunktur hat an Schwung verloren in dem Sinne, dass die Wirtschaftsleistung insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt, gegenüber Vorquartal um in Anführungsstrichen nur 0,4% gewachsen ist. Im Vorjahr lag der durchschnittliche Anstieg pro Quartal bei 0,75%. Aber diese Zahlen sind ziemlich volatil, da geht es oftmals hin und her. Wir hatten im ersten Quartal in den USA einen außergewöhnlichen Anstieg der Einfuhren um 1,8% gegenüber Vorquartal. Das ist nicht normal, das sind einige Sondereffekte. Das wird sich wieder abschwächen. Schauen wir auf das, was auf Dauer wichtig ist, beispielsweise für Inflation und Geldpolitik, nämlich die sogenannte inländische Endnachfrage, die nicht abhängig ist von Lagereffekten oder vom kurzfristigen Auf und Ab bei Ausfuhren und Einfuhren, dann ist diese inländische Endnachfrage auch im ersten Quartal in den USA um 0,7% gegenüber Vorquartal gewachsen. Das entspricht etwa dem Durchschnitt der Wachstumsrate des Vorjahres. Also alles in allem sehen wir in den USA noch keinen richtigen Verlust an konjunkturellem Schwung.
Und was sagen die aktuellen Daten? Verlangsamt sich das Wachstum in den USA jetzt?
Wahrscheinlich ja, es verlangsamt sich wohl etwas. Die Daten sind natürlich wie immer, wenn man auf die Monatsdaten guckt oder auch auf die Quartalsdaten, ein bisschen volatil. Im Januar und Februar haben uns viele Wirtschaftsdaten aus den USA durch ihre Stärke überrascht. Im April und teilweise bereits im März war es dann etwas schwächer. Die jüngsten Daten, beispielsweise Stimmungsumfragen für Mai, deuten wieder auf einen etwas stärkeren Anstieg hin. Also alles in allem zeichnet sich in den USA ein langsamer Verlust an konjunktureller Dynamik ab, aber keinerlei Einbruch und auch keinerlei ausgeprägte Schwäche.
Holger, ich frage mich, was das jetzt für die Inflation und die Geldpolitik bedeutet. Bei weiterhin robustem Wachstum gibt es doch eigentlich keinen Grund, die Leitzinsen zu senken. Oder wie siehst du das?
Klaus, du hast völlig recht. In den USA hält die Konjunktur sich ja recht gut, auch wenn es sich jetzt etwas abschwächt. Die Inflation geht wahrscheinlich nur langsam weiter zurück. Sie liegt zurzeit ja weiterhin bei etwas über 3%. beziehungsweise wenn man auf das schaut, was die amerikanische Notenbank vor allen Dingen heranzieht, den sogenannten Deflator des privaten Verbrauchs, das ist eine etwas anders berechnete Inflationsrate, dann liegt die bei knapp 3%. Das ist immer noch zu hoch. Entsprechend gibt es für die Zentralbank derzeit keinen Grund, die Zinsen zu senken. Wir rechnen weiterhin, dass bei langsam nachlassendem fiskalischen Impuls tatsächlich die Notenbank den Fuß von der geldpolitischen Bremse nehmen muss und nehmen wird auf Dauer. Aber so wie es jetzt aussieht, wird sie wahrscheinlich sogar bis zum Dezember warten, bis sie erstmals ihre Leitzinsen wieder senken wird.
Machen wir jetzt einen Schwenk zu Europa. In deinem Ausblick auf das Jahr 2024 hattest du im Dezember gesagt, dass die Wirtschaft der Eurozone nach einer beinahe Stagnation im Winter ab etwa Ostern wieder nennenswert wachsen könnte. Du hattest von einem Aufschwung gesprochen, der im Jahresverlauf an Fahrt aufnehmen könnte. Hat sich das bisher in etwa so eingestellt, wie du es erwartet hattest?
Ja und nein, muss ich diesmal antworten. Insgesamt zeichnet sich tatsächlich ein Aufschwung ab. Aber die Zahlen für den Jahresbeginn, das erste Quartal, haben uns positiv überrascht. Die Eurozone hat ein Wachstum gegenüber Vorquartal von 0,3% erreicht. Wir hatten mit höchstens 0,2% gegenüber Vorquartal gerechnet. Also die Zahlen passen zu der Geschichte. Es geht wieder aufwärts mit einer leichten positiven Überraschung im ersten Quartal. Aber ob das so bleibt, ist natürlich eine andere Frage.
Was sagt denn der aktuelle Datenkranz für die Eurozone? Wird der Aufschwung an Kraft gewinnen?
Alles in allem sprechen die Daten dafür. Vor allen Dingen die Stimmung bessert sich. Wir haben eine regelmäßige monatliche Umfrage unter Einkaufsmanagern der Unternehmen. Das sind typischerweise Leute, die ziemlich genau beobachten, was denn los ist bei der Nachfrage und beim Absatz ihrer Unternehmen, damit sie entsprechend einkaufen können für ihre Unternehmen. Und da sehen wir, dass in der Eurozone sich der Ausblick der Einkaufsmanager auf die Konjunktur erheblich gebessert hat. Vor allen Dingen sind die Erwartungen deutlich in den positiven Bereich gegangen. Das spricht für die allgemeine Geschichte. Wir sind in einem Aufschwung, der langsam an Fahrt gewinnen wird. Allerdings, was die einzelnen Zahlen betrifft, so ist wahrscheinlich, dass nach einem unerwartet guten Start ins neue Jahr, also dem 0,3% Wachstum im ersten Quartal gegenüber Vorquartal, es sich jetzt im Frühjahrsquartal, dem zweiten Quartal, ein bisschen abschwächt, bevor dann wahrscheinlich im Sommer der Aufschwung wieder auch in den Zahlen deutlicher sichtbar wird, vermutlich mit Wachstumsraten von so um die 0,4% gegenüber Vorquartal, was dann auf Dauer sich zu einem guten Wachstum summieren könnte. Und zwar in dem Sinne, dass dann im kommenden Jahr die Wirtschaftsleistung in der Eurozone um, sagen wir, 1,6% zulegen kann, nach im Durchschnitt für das Jahr 2024 wohl etwa 0,8%.
Holger, mit der Formulierung in Summe gibst du mir ein gutes Stichwort. Was sind denn die wesentlichen Treiber des Aufschwungs?
Nun, zum einen sehen wir bei der Ausfuhr wahrscheinlich ein leichtes Plus im Gegensatz zum Vorjahr. Zum anderen ist wahrscheinlich die Lagerkorrektur in der Eurozone vorbei. Lagerkorrektur, das ist ja die Phase des Konjunkturzyklus, in der Unternehmen weniger produzieren, als sie verkaufen. Und wir schauen halt auf das Bruttoinlandsprodukt, da steht Produkt drin. Im letzten Jahr hat uns diese Lagerkorrektur gerade in der Eurozone und insbesondere in Deutschland erheblich belastet, weil Unternehmen nach Ende der Lieferkettenengpässe ja relativ hohe Lagerbestände aufgebaut hatten und dann bei schwächelnder Nachfrage auf dem Weltmarkt, gerade aus China, im vergangenen Jahr diese Lager abgebaut haben. Dieser Belastungsfaktor des vergangenen Jahres dürfte in diesem Jahr keine große Rolle mehr spielen. Zudem rechnen wir damit, dass die privaten Verbraucher mehr Geld ausgeben. Die verfügbaren Einkommen, also der Zuwachs der Einkommen nach Abzug der Inflation, die real verfügbaren Einkommen legen derzeit bereits mit einer Rate von etwa 2% gegenüber Vorjahr zu. Bisher halten die Verbraucher sich noch etwas zurück, aber ich denke, auf Dauer werden sie etwas von dem zusätzlichen Geld, das sie im Portemonnaie haben, auch ausgeben. Und dazu kommt auch noch als letzter Faktor für diesen Aufschwung, dass die Fiskalpolitik insgesamt in der Eurozone leicht expansiv ist. Man muss sagen, allerdings außerhalb Deutschlands. Sie ist in der Eurozone längst nicht so expansiv wie in den USA, aber ein leichter Impuls kommt aus der Fiskalpolitik doch. In Südeuropa derzeit oftmals finanziert aus diesem Nach-Pandemie Next Generation EU-Programm, das ja gerade in Südeuropa für einiges an Investitionen sorgt.
Holger, lass mich auch für die Eurozone fragen, was dein Ausblick auf die Konjunktur für Inflation und Geldpolitik bedeutet. Für nächste Woche hat die Europäische Zentralbank ja bereits angekündigt, dass sie erstmals seit September 2019 ihren maßgeblichen Leitzins, den Einlagenzinssatz, senken möchte. Was kommt danach? Geht es dann im Juli mit dem nächsten Zinsschritt weiter?
Nun, die Inflation wird wahrscheinlich in der Eurozone zunächst einmal in den kommenden Monaten seitwärts gehen, vielleicht sogar leicht nach oben. Das liegt nicht daran, dass der Preisdruck gerade zunimmt, sondern das liegt daran, dass vor einem Jahr beispielsweise die Energiepreise etwas gesunken sind und dass damit jetzt im Vorjahresvergleich vielleicht sogar ein leichter Anstieg der Energiepreise, also unveränderte Energiepreise jetzt gegenüber sinkenden Energiepreisen vor einem Jahr, dass also im Vorjahresvergleich da ein leichter Anstieg herauskommen kann. Das ist aber nur ein vorübergehender Effekt, denn alles in allem werden wahrscheinlich für die nächsten 12 Monate die Energiepreise gerade für Haushalte sinken. Denn wir sehen ja an den Märkten, dass die Kosten für Strom und für Gas erheblich zurückgegangen sind. Und das wird mit dem Auslaufen bestehender Verträge dann auch bei den Haushalten Stück für Stück ankommen. Also Inflation, es ruckelt ein bisschen, kann kurzfristig auch mal leicht nach oben gehen. Aber in der Tendenz sehen wir bei der Inflation wahrscheinlich einen Rückgang auf etwa 2% Ende des Jahres, Anfang 2025 und vielleicht sogar bei sinkenden Kosten der Haushalte für Energie auf etwas unter 2%. Längerfristig erwarten wir allerdings, dass die Inflation dann, wenn diese besonderen Energieeffekte, das sich abzeichnende Sinken der Kosten für Haushaltsenergie, wenn das ausgelaufen ist, dann rechnen wir schon damit, dass eine anhaltende Lohninflation von etwa 4% doch einen gewissen Inflationsdruck aufbaut. Auf Dauer könnte sich die Inflationsrate in der Eurozone bei 2,5% einpendeln. Nun zur Europäischen Zentralbank. Eine erste Zinssenkung hat sie ja bereits für Juni derartig kräftig angekündigt, die wird mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am 6. Juni kommen. Wie es danach weitergeht, ich denke, dass die EZB sich etwas Zeit lassen wird und dass sie vermutlich erst im September und nicht bereits im Juli die Zinsen dann erneut zurücknehmen wird.
Lass uns zum Schluss auf die Lage in Deutschland schauen. Im Winter ist die deutsche Konjunktur offenbar trotz vielfacher Sorgen erneut knapp einer Rezession entkommen. Woran lag das? Was hat der Konjunktur geholfen?
Das Wesentliche, was der deutschen Konjunktur und in gewissem Umfang damit auch der Euro-Konjunktur im ersten Quartal geholfen hat, das war der milde Winter. Die Bauinvestitionen in Deutschland sind gegenüber Vorquartal um 2,7% gestiegen, nachdem sie Ende letzten Jahres, also im letzten Quartal 2023, um 1,9% gesunken sind. Bei mildem Wetter ist natürlich im Bau mehr möglich, gerade im Wohnungsbau, als es bei normalem Winterwetter wäre. Das sind aber Dinge, die sind mal für ein Quartal wichtig sind. Das gleicht sich in den Folgequartalen typischerweise aus. Was diesen Baueffekt betrifft, muss man sagen, ohne den Zuwachs der Bauinvestitionen wäre das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal unverändert geblieben, statt um 0,2 Prozentpunkte zuzulegen. Also, wenn man durch diese kurzfristigen Effekte durchschaut, dann passt die Beschreibung in etwa Stagnation im ersten Quartal besser als das, was die Zahlen sagen, die ja schon einen leichten Aufschwung angedeutet haben fürs erste Quartal.
Und wie kann es in Deutschland weitergehen? Nachdem auch das relativ milde Wetter im Winter geholfen hat, spielt das im Frühjahr keine Rolle mehr. Erwartest du auch für das aktuelle Quartal, also das zweite Vierteljahr 2024, erneut etwas Wachstum? Und was sind die Treiber der Konjunktur in Deutschland?
Nun, wir erwarten für das zweite Quartal ein ganz leichtes Wachstum von 0,1% gegenüber Vorquartal, also bessere Stagnation. Wir haben jetzt im Frühjahr wohl zum einen, dass die Konjunktur allgemein tatsächlich sich etwas bessert, dass wir aber im Baugewerbe wohl die Korrektur sehen werden. Wir nehmen die Zahlen ja immer saisonbereinigt. Wenn nach einem untypisch guten Winter im Baugewerbe dann im Frühjahr das Baugewerbe normal ist, dann zeigt sich das in den saisonbereinigten Zahlen als ein Rückgang der Bauinvestitionen. Das dürfte vom Wachstum abziehen, sodass insgesamt fürs zweite Quartal wohl kaum Wachstum herauskommen wird. Ab Sommer dann dürfte der Aufschwung langsam an Fahrt gewinnen. Wir rechnen damit, dass für den Durchschnitt des Jahres 2024 dann ein Wachstum von etwa 0,2% herauskommt und für das Jahr danach, 2025, dann ein ganz vernünftiger Aufschwung mit 1,4%. Das ist deutlich oberhalb der Trendrate, die für Deutschland vielleicht bei um die 1% liegt. Die Treiber des Wachstums in Deutschland sind in etwa die, die wir auch für die Eurozone schon genannt haben. Der private Verbrauch dürfte langsam in Gang kommen. Die Ausfuhr stabilisiert sich und wird wahrscheinlich im Jahresverlauf leicht zulegen können. Und die Lagerkorrektur, die in Deutschland anders als in der Eurozone insgesamt noch nicht zu Ende ist, wird wahrscheinlich auch in Deutschland im Sommer und Herbst keine Rolle mehr spielen. Was Deutschland von der Eurozone weiterhin unterscheidet, ist, dass es bei uns keinen Fiskalimpuls gibt, sondern möglicherweise sogar eine Fiskalpolitik, die ganz leicht das Wachstum dämpft. Wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Schuldenbremse so verändert wird, dass sie mehr Spielraum für öffentliche Investitionen lässt. Aber das werden wir wohl erst nach der Bundestagswahl im Herbst 2025 bekommen.
Holger, in den letzten Jahren gehörte Deutschland zu den Schlusslichtern der europäischen Wachstumsliga. Zum Abschluss daher die Frage, kann sich das wieder ändern oder wird der Aufschwung bei uns hinter dem Wachstum in den meisten anderen Ländern Europas hinterherhinken?
Deutschland ist tatsächlich in der europäischen Wachstumsliga relativ weit hinten. Es ist nicht das einzige Land. Für Österreich und Schweden sind die Zahlen auch nicht besonders gut. Das sind auch Länder, die relativ viel vom Welthandel abhängen. Für dieses Jahr erwarten wir, dass Deutschland ja nur ein Mini-Wachstum für den Jahresdurchschnitt von 0,2% verzeichnet, während in der Eurozone ohne Deutschland vermutlich ein Wachstum von 1% erreicht wird. Ich denke, dass Deutschland weiter dem europäischen Durchschnitt hinterherhinken wird. Ja, wir haben einige längerfristig strukturelle Probleme, aber der Abstand zu den anderen Ländern der Eurozone dürfte sich verringern. Für das Jahr 2025 rechnen wir damit, dass Deutschland ein Wachstum von 1,4% erreicht. Das ist für unsere Verhältnisse recht gut. Und dass die Eurozone ohne Deutschland sogar auf 1,7% kommen wird, also etwas mehr Wachstum. Man muss das auch ins Verhältnis setzen. Zum einen haben wir ja den bereits genannten Effekt der Fiskalpolitik. Zum anderen haben wir in Südeuropa, gerade in Spanien, in Portugal, in Griechenland und in Ansätzen auch in Italien und Frankreich den Effekt, dass es in diesen Ländern in der letzten Zeit Wirtschaftsreformen gegeben hat. Oftmals in Südeuropa als Reaktion auf die Euro-Krise, in Frankreich durchgesetzt vom Präsidenten Macron, Wirtschaftsreformen, die dort das Trendwachstum gestärkt haben. Das wäre etwas, das wir in Deutschland auch mal wieder verstärkt brauchen würden, Wirtschaftsreformen, um das Wachstumspotenzial zu stärken. Aber rein was die Konjunktur betrifft, in Deutschland geht es aufwärts. Der Abstand zum Rest der Eurozone wird sich wahrscheinlich verringern. Und alles in allem, wie wir schon mehrfach besprochen haben, Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Deutschland ist halt im Wachstumsvergleich zurückgefallen. Aber auch Deutschland wird konjunkturell in die Gänge kommen. Strukturell, wir haben Probleme, aber auch dort sieht es nicht so schlecht aus, wie manche Beobachter sagen. Wir haben mal wieder das Phänomen gehabt im letzten Jahr vor allen Dingen, dass wenn die Konjunktur stark schwächelt in Deutschland, dann etwas zu negativ auch über die langfristigen Aussichten für Deutschland gesprochen wird. Die sind derzeit nicht rosig, die sind aber auch nicht wirklich schlecht.
In der kommenden Woche sprechen wir aus Anlass der bereits avisierten ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank schwerpunktmäßig über das Thema Geldpolitik. Und da die EZB am kommenden Donnerstag diese große Zinsentscheidung trifft, veröffentlichen wir ausnahmsweise erst am Nachmittag, um Ihnen dann ganz aktuell die erste Einschätzung zu bieten. Und mit diesem Ausblick kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Holger, herzlichen Dank mal wieder für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen lieben Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.